Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem geopolitischen Thema des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine und dessen Auswirkungen auf hilfsbedürftige afrikanische Länder und die ganze Welt. Außerdem gehen wir darauf ein, was für eine Rolle die Türkei bei diesem Abkommen spielt. Mein Name ist Matthew Henning und ich werde Sie heute durch diesen Podcast begleiten mit meinem Kollegen
Henning Hannemann.
Ja, genau. Auch von mir einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir freuen uns natürlich, dass Sie heute wieder etwas Neues über ein topaktuelles Thema lernen wollen. Dadurch, dass das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine gerade erst ausgelaufen ist, haben wir uns für dieses Thema entschieden. Zuerst einmal werden wir uns über dieses Thema etwas unterhalten und darüber diskutieren. Und dann haben wir extra für euch auch noch einen Experten heute eingeladen, der Ihnen ebenfalls weitere Informationen und halt auch tiefgründigere Informationen zu diesem Thema liefern kann. Dann stellen Sie sich doch gleich direkt gerne einmal vor.
Moin, mein Name ist Tobias Heitland. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Kiel und leite am Institut für Weltwirtschaft den Bereich internationale Entwicklung. Beschäftige mich viel mit insbesondere Afrika, Themen wie Migration, natürlich dem Getreideabkommen, über das wir heute reden, und andere makroökonomische Themen.
Guten Tag, Herr Heitland. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns diesen Podcast gestalten werden. Wir beginnen nun erstmal mit der Erklärung, wie überhaupt dieses Getreideabkommen zustande gekommen ist, beziehungsweise wofür überhaupt dieses Getreideabkommen ins Leben gerufen wurde und warum es aber jetzt auch wieder ausläuft und nicht verlängert wird. Henning, magst du den Leuten einmal erklären, wie das Getreideabkommen vor fast 2 Jahren nun ins Leben gerufen wurde?
Ja, das ist natürlich schon mal eine sehr gute Frage. Das liegt halt hauptsächlich an dieser Kombination aus geopolitischen, wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Faktoren. Mit dem Zerfall der UdSSR im Jahr 1991 wurden diese großen Ressourcenanteile an Getreide auf diese beiden Länder, an die Ukraine und an Russland, verteilt, was halt bis heute auch immer noch andauert. Und durch diesen Konflikt, den Russland und die Ukraine jetzt miteinander haben, braucht man halt dabei dieses Abkommen, dass man trotzdem sein Getreide immer noch gut in die ganze Welt exportieren kann.
Dieses Abkommen ist natürlich nicht nur wichtig für die Ukraine und Russland, da der Getreideexport eine große Einnahmequelle der beiden Länder darstellt, sondern das Abkommen ist wichtig für die ganze Welt, da viele Länder auf der ganzen Welt angewiesen sind auf die Getreideimporte aus diesen beiden Ländern.
Und genau da springt dann halt dieses Abkommen ein. Es verpflichtet beide Länder dazu, ihre Differenzen beiseite zu legen und den Export von Getreide zu regulieren. Sie haben sich dabei auf Quoten und Handelsbedingungen geeinigt, um die Stabilität auf dem internationalen Getreidemarkt zu erhöhen.
Für beide Länder ist dieses Abkommen natürlich positiv, da sie eine Möglichkeit sehen, ihre eigene Wirtschaft anzukurbeln. Denn Russland ist führender Exporteur im Getreidehandel mit fast 20% des Getreideexports. Und auch Ukraine ist mit knapp 9% sehr weit vorne im Getreideexport.
Ja, genau, und das sogar weltweit.
Aber wie wir jetzt wissen, ist dieses Getreideabkommen vor knapp 5 Monaten ausgelaufen und wurde nun nicht mehr verlängert, nachdem es 3-mal verlängert wurde. Nach den ganzen positiven Dingen, die wir bisher über das Getreideabkommen gehört haben, was könnte dafür der Grund sein? Zum Glück haben wir heute unseren Experten, Herrn Heitland, dabei. Herr Heitland, was denken Sie, sind die ausschlaggebenden Indikatoren dafür, dass Russland nun das Getreideabkommen nicht mehr verlängert?
Aus meiner Sicht ist der wichtigste Punkt, dass es sich für die Russen nicht mehr gelohnt hat. Das Putin-Regime ist immer sehr stark auf den eigenen Vorteil bedacht und es wird sehr stark kalkuliert, profitiert man davon mehr als die Ukrainer? Die möchte man ja am Ende besiegen. Und das bedeutet, dass ja dort im Kreml wahrscheinlich die Entscheidung getroffen wurde, dass im Sommer die Balance des Ganzen zu stark für die Ukraine ausgeschlagen ist, zum Beispiel, weil die Ukraine eben dadurch in der Lage war, Geld zu erwirtschaften, dass gleichzeitig auch der geopolitische Druck auf Russland, das weiterzumachen, nicht mehr so groß war, weil sich gezeigt hat, es gibt eben auch andere Möglichkeiten, arme Menschen zu versorgen. Und dementsprechend konnte sich Putin auch nicht mehr als sozusagen der große Held darstellen, dass er eben dieses Abkommen weitertreibt. Und dann wollte man eben, wenn man selber nicht davon profitieren kann, möglichst stark der Ukraine schaden und hat es dann aufgekündigt.
Darauf aufbauend, haben wir als Deutsche einen Einfluss auf diese Entscheidung, die Putin da gefällt hat?
Nee, aus meiner Sicht haben wir da keinerlei Einfluss. Ich glaube, unser größter Hebel ist es, die Ukraine möglichst gut zu unterstützen, am stärksten eben durch Militärhilfen, Finanzhilfen, auch Unterstützung bei Infrastruktur, wenn es jetzt im Winter um Heizen geht zum Beispiel. Das sind ganz, ganz entscheidende Faktoren. Da können wir die Ukraine sozusagen besser über den Winter und über den Rest des Krieges bringen. Das kann einen Einfluss darauf haben, wie der Kreml sich verhält, aber jetzt irgendwie außenpolitisch mitzuverhandeln, da wird Deutschland als sehr, sehr kleiner Partner wahrgenommen, hat keinen Sitz im UN-Sicherheitsrat, keinen festen. Insofern sind wir da relativ irrelevant. Was wir aber natürlich machen können, ist gemeinsam mit den Partnern der EU und auch den USA und einigen anderen Ländern eine gemeinsame Linie fahren und es dann da möglichst starken Druck auf Russland auszuüben.
In diesem Zusammenhang hört man dann ja auch öfters, dass die Türkei da irgendwie mit drin involviert ist und Erdogan da halt auch persönliche Interessen für sein eigenes Land da irgendwie dran hat. Herr Heitland, was hat es denn damit auf sich?
Genau, die Türkei ist ganz, ganz wichtiger Partner. Die haben ja den Übergangsdeal einfädeln können. Und Präsident Erdogan, ja, hat sehr viel Gefallen daran, sich als diplomatischer Player auf der Welt ja, zu etablieren. Die Türkei war ja lange einfach dadurch, dass sie ein relativ armes Land war mit wenig Wirtschaftskraft, eher so regional bedeutend für die Nachbarländer. Was sie jetzt mehr und mehr machen, ist, dass sie sich auch aus einer Position einer gewissen wirtschaftlichen Stärke, die so in den 2000ern ja, entstanden ist, dass das Land sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt hat, gerade in der muslimischen Welt stärker engagieren durch auch Entwicklungszusammenarbeit, teilweise Militärkooperationen und so weiter. Das heißt, insbesondere in Nordafrika, Mittleren Osten und so weiter, ist die Türkei viel aktiver als noch vor 20 Jahren. Und da sind viele der am stärksten betroffenen Länder, wenn es um Getreideimporte ging. Ägypten, Tunesien, Jemen zum Beispiel. Und das sind natürlich auch Länder, mit denen die Türkei einfach noch aus Zeiten des Osmanischen Reiches, als das Nachbarländer war, oder teilweise sogar von Istanbul aus oder damals Konstantinopel aus regiert wurde, Länder, mit denen man starke Beziehungen hat. Und da wird es natürlich dann sehr geschätzt, wenn man auftreten kann, als man hat jetzt da die Situation deutlich verbessert durch diesen Deal. Dazu kommt natürlich, wenn man übers Schwarze Meer exportiert, muss man durch die Dardanellen, also diese Meerenge zwischen asiatischem und europäischem Teil der Türkei. Und das heißt, man fährt durch Istanbul mit den Schiffen durch. Und das heißt, die sind in einer einmaligen Position, dass sie eben eine der Hauptsorgen, vielleicht auch vorgeschobenen Hauptsorgen des Kreml, nämlich dass man das für einen Waffenexport benutzen könnte, dass man den abstellt, indem man garantiert hat, man kontrolliert diese Schiffe, bevor sie durch die Engstelle bei Istanbul fahren können. Und das hat eine Zeit lang relativ gut funktioniert, auch wenn es natürlich dazu Verzögerungen kam. Ich habe das selber mal gesehen vor ein paar Monaten, dass da wirklich ein Stau von großen Frachtern war, am Nordeingang sozusagen. Konnte man sogar aus dem Flugzeug sehen. Wirklich ganz spannend zu sehen, was für Volumina das sind, die da transportiert wurden. Und ja, Erdogan hat es aber leider dann eben nicht geschafft, weiterhin die Russen am Ball zu halten. Hat dann noch viel versucht, im Juni diesen Jahres zu motivieren, weiterzumachen, aber ist am Ende dagegen eine Wand gelaufen. Und dementsprechend ist das Abkommen dann im Juli abgekündigt worden von russischer Seite.
Ja, vielen Dank auch nochmal dafür Ihre Einschätzung, Herr Heitland. Ja, wie wir jetzt gehört haben, ist das natürlich für die Türkei ist dieses Getreideabkommen sehr von sehr großer Interesse, da die Türkei wirtschaftlich sehr viel vom Getreideimport abhängig ist, da sie sehr hohe Einnahmen durch die Verarbeitung des Getreides zu Nudeln oder auch Gebäck verdient. Und außerdem hatte Erdogan gehofft auf mehr Ansehen auch über die Türkei hinaus seiner Politik, wenn er es schafft, dieses Getreideabkommen, was ja auch für den Rest der Welt von positivem Nutzen gewesen wäre, zu verlängern bzw. zu vermitteln, dass das für ihn auch ein besseres Ansehen bringt, da seine Politik ja häufig auch in der Kritik stand.
Dadurch, dass Erdogan es jetzt aber halt nicht mehr hinbekommen hat, dieses Getreideabkommen weiter zu verlängern und die Ukraine und Russland dazu zu bringen, sich wieder zu einigen, gibt es jetzt halt nicht nur für Erdogan und seinen Hafen und sein Land Probleme, sondern das Ganze hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Und überall bekommt man es halt zu spüren, dass es da einfach Komplikationen gibt. Und ja, die Türkei hat Probleme damit. Aber diese Auswirkungen für wirklich hilfsbedürftige afrikanische Länder, die sonst kein Essen haben und wirklich darauf angewiesen sind, dieses Getreide von diesen Ländern zu bekommen, die haben einfach ein super großes Problem damit und da muss einfach was dran geändert werden.
Bereits zu Beginn des Krieges konnte man sehen, was passiert, wenn die russische Armee die ukrainischen Häfen blockiert, denn da ist der Getreidepreis schon extrem gestiegen, der aber durch das Getreideabkommen wurde dieser dann wieder gesenkt und bezahlbar auch für die ärmeren Länder, vor allem in Afrika. Jetzt mit dem Auslaufen des Getreideabkommens und der Nichtverlängerung steigen die Preise wieder an und es droht 10 Millionen Kindern akuter Hunger, weshalb das Scheitern des Abkommens ein schwerer Rückschlag im Kampf gegen die Hungersnot war. Da würde ich dann ganz gerne doch auch noch mal eine Einschätzung von Ihnen hören, Herr Heitland, was Sie denken, wie sich das Ganze jetzt auswirkt auf die Welt und vor allem auf Afrika.
Also ich glaube, da muss man sozusagen einmal trennen, rein das Getreideabkommen und die generelle Ernährungslage. Wir sind generell weltweit in einer sehr schwierigen Ernährungslage. Die Preise für Lebensmittel sind auch vor dem Ukraine-Krieg schon eine Zeit lang gestiegen. Dazu kommt Klimawandel, der es in vielen Regionen der Welt eben schwieriger macht, Lebensmittel anzubauen. Das kann ja unterschiedliche Formen haben. Dürren, wir haben im Südsudan schwere Überschwemmungen, wo die ganzen Nutztiere gestorben sind, ertrunken sind. In weiten Teilen der Südhalbkugel ist jetzt El Niño-Zeit. Das heißt, das Klima spielt oder das Wetter spielt verrückt. Teilweise Hitzeperioden, teilweise ganz starke Regenperioden, sehr, sehr unkalkulierbar. Und wenn sowas dann die großen Brotkörbe sozusagen der Welt, also Australien, Brasilien, Argentinien und andere, stark trifft, was jetzt gerade passiert, dann hat das große Effekte auf den Preis. Und das ist für sich schon eine ganz, ganz schwierige Lage. Und jetzt verlieren wir zusätzlich, da jetzt seit jetzt fast 2 Jahren, durch die vollständige Invasion der Russen, sozusagen einen der produktivsten Bereiche für Landwirtschaft der Welt, insbesondere auch im Vergleich zu anderen europäischen Regionen, nämlich die südliche, südöstliche Ukraine, wo der Boden einfach sehr, sehr produktiv ist, das Wetter sehr, sehr gut ist für viele Anbauprodukte. Und das heißt, wir nehmen aus diesem ohnehin fragilen System jetzt noch weitere Produkte, insbesondere eben Weizen, Mais, Raps, Sonnenblumen, Samen und Öl, also ganz zentrale Produkte, mit denen gerade auch ärmere Leute sich sehr, sehr gut ernähren können. Und das macht die Lage eben nochmal deutlich schwieriger. Und dann zweiter Punkt, ist die Frage, was macht das Getreideabkommen konkret? Das hat erlaubt, diese Produktion, die noch stattfinden kann, weil eben nicht auf den Feldern überall gekämpft wird, die zu transportieren. Ohnehin haben wir eine Reduktion der Produktion, weil eben Teile der Felder vermint sind. Man kann entlang der Front natürlich nicht produzieren, die Infrastruktur ist kaputt. Aber zumindest der Export von dem, was noch ging, aus dem Westen der Ukraine, aus dem Norden der Ukraine, das war eben darüber besser möglich als ohne das Abkommen. Und das ist etwas, was Russland eben mit der Abkündigung des Abkommens möglichst stark abstellen möchte, dass der Agrarsektor in der Ukraine möglichst beschädigt wird. Und das ist eben viel wichtigerer Sektor als bei uns in Deutschland.
Ja, vielen Dank auch hier für die Einschätzung, Herr Heitland. Ja, wie wir jetzt gehört haben, möchte Russland eigentlich bewirken, dass die Ukraine durch das Abschaffen des Abkommens geschwächt wird. Die Leute, die es aber deutlich mehr spüren, sind halt jetzt leider die armen afrikanischen Länder.
Besonders betroffen sind dabei die Länder zum Beispiel Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Somalia, Äthiopien, Kenia und auch Tansania. Besonders Ägypten benutzt dabei halt sehr viel Getreide, was aus der Ukraine kommt. Das sind 5 bis 10% vom kompletten Getreide, was die Ukraine exportiert. Das landet halt dann da in Ägypten und wird direkt weiterverarbeitet für die Leute, die es da halt auch einfach brauchen. Teilweise sind wir da halt auch dran schuld, weil wir hier in Europa extrem hohe Konsumanzahl haben und damit halt einfach den Klimawandel immer weiter voranschreiten und in diesen Ländern, die ich halt eben genannt habe, dadurch nichts mehr angebaut werden kann, weil der Boden da nicht fruchtbar ist, weil es einfach zu heiß ist und diese Länder jetzt halt darauf angewiesen sind, dieses Getreide zu bekommen. Und die Preise werden jetzt halt einfach immer höher für dieses Getreide und wir hier in Deutschland können uns das weiterhin leisten. Die Leute in Ägypten jedoch haben da einfach keine Chance, weiterhin dieses Getreide zu kaufen und müssen dann halt irgendwie versuchen, auf andere Sachen auszuweichen. Aber es gibt einfach wenig Möglichkeiten und wenig andere Chancen, die diese Leute da haben.
Aber was haben dann die armen Länder, die jetzt Probleme haben, sich das Getreide weiterhin zu leisten? Was haben die denn überhaupt dann für Möglichkeiten und Alternativen zum Getreide, was jetzt halt ohne Getreide kommen ja einfach teurer und unbezahlbar ist? Herr Eitland, haben Sie da eine Idee?
Ja, also was die Ukraine ja macht, ist, sie fährt jetzt einfach ohne Getreideabkommen. Das funktioniert, weil man aktuell es geschafft hat, die russische Flotte eigentlich in die Häfen auf der Krim zu zwingen. Die trauen sich größtenteils nicht mehr aus den Häfen raus, weil sie mit Raketen, teilweise mit Drohnen angegriffen wurden. Haben viele wahrscheinlich auch die TV-Bilder gesehen. Das ist was die Russen, glaube ich, so nicht erwartet haben, weil die Ukraine ja seit dem Angriff keine Marine mehr hat. Die haben keine funktionsfähigen Schiffe mehr, die wurden alle zerstört. Das heißt, man hat trotzdem eben eine gewisse Möglichkeit, diese Frachtschiffe zu schützen. Und in den letzten Monaten sind immer mal wieder welche von russischen Raketen angegriffen worden, sind auf Seeminen gefahren, und so weiter. Also es ist nicht ungefährlich, aber es wird trotzdem gemacht, weil es eben der Ukraine extrem wichtig ist und weil man da auch, wenn man ja, ein Frachtunternehmen hat und bereit ist, das Risiko einzugehen, sicherlich eine Menge Geld mitmachen kann, wenn man diese Schiffspassagen eben anbietet. Gleichzeitig hat aber Russland im Juli um die Zeit des Aufkündigens herum versucht, ganz massiv die Hafeninfrastruktur kaputt zu machen. Das heißt, es ist weniger möglich zu exportieren, als es noch unter dem Deal war. Zum einen, weil es eben viel risikoreicher ist, zum anderen, weil die Verladeinfrastruktur, die Terminals und so weiter kaputt gemacht wurden. Insofern hat Russland da Teil seines Ziels erreicht, aber es zeigt eben auch, wie unfähig dann doch Russlands Militär doch in Teilen ist, effektiv das Schwarze Meer zu beherrschen. Und das ist eine große Überraschung. Das war sicherlich auch ja, etwas, was Putin mit Erschrecken festgestellt haben, dass sie nicht nur eben jetzt an der Front ziemlich feststecken, sondern, also auf dem Land feststecken, sondern eben auch, dass die hochgelobte Schwarzmeerflotte es nicht schafft, das Schwarze Meer zu kontrollieren. Das bedeutet, wir sind in einer deutlich besseren Situation, als sich der Kreml wahrscheinlich im Juli vorgestellt hat, als man das Abkommen aufgekündigt hat. Es wird deutlich mehr exportiert und es gibt im Internet von ukrainischer Seite, auch von Vereinten Nationen, immer wieder Berichte, wie viel das eigentlich ist. Und es sind inzwischen deutlich über 100 Schiffe, die jetzt in den letzten Monaten ohne fehlenden Schutz die Passage gemacht haben. Und wenn man sich überlegt, wie viel Getreide zum Beispiel jetzt auf einen mittelgroßen Frachter passt, dann sind das eben doch massive Mengen, gerade für kleinere afrikanische Länder oder Konfliktstaaten wie Jemen, die da sehr stark drauf angewiesen sind.
Also sieht das dann ja gar nicht so unfassbar schlecht aus für die Länder in Afrika oder allgemein für die Länder, die diesen Getreideimport von der Ukraine in Anspruch nehmen.
Ja, natürlich ist momentan ist noch relativ okay, aber ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall nicht drauf ausruhen. Wie Herr Heitland eben schon gesagt hat, ist einfach, dass Russland nicht erwartet hat, dass es da so viel Gegenwehr gibt. Aber Russland, kennen wir alle, wird das nicht einfach so wortlos hinnehmen und wird da auch versuchen, wieder gegen anzukämpfen, ihre Machtverhältnisse da spielen zu lassen. Und sie verstärken dadurch ja auch ihre Wirtschaft, dass sie der größte Getreideexporteur sind, das wollen sie ja auch weiterhin beibehalten, da muss man wirklich aufpassen.
Ja, dann wäre es natürlich auch irgendwie logisch, wenn Europa da ein bisschen mit unterstützt und probiert, diesen Seeweg weiter zu festigen, dass Russland da nicht irgendwie noch zurückschlagen kann und dass die Frachter weiterhin ohne große Gefahren fahren können oder auch trotzdem für den Fall die Landwege noch ein bisschen besser ausbauen, dass wenigstens, selbst wenn nochmal irgendwas passiert, dass man eine Möglichkeit hat, über den Landweg wenigstens Teile des Exports aufrechterhalten zu können.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das alles einfach nicht mehr funktioniert und die Ukraine da nicht mehr weiterhelfen kann und die Getreide nicht mehr in die afrikanischen Länder bekommt, müsste man halt entweder auf Russland zählen, aber ich glaube, die werden halt einfach versuchen, den größtmöglichen Profit daraus zu bekommen. Also das wird schwierig, da so viel in die afrikanischen Länder zu schicken. Eine andere Möglichkeit wäre halt dann natürlich, dass man da irgendwie versucht, für die afrikanischen Länder andere Möglichkeiten zu finden, wo sie das Getreide herbekommen. Da hätten wir dann ja zum Beispiel die EU, in der relativ viel hergestellt wird. Aber das wird halt meistens auch selber benutzt, weil die EU einfach extrem viele Bewohner hat. Und andere Möglichkeiten wären dann natürlich Kanada und die USA, die zusammen, glaube ich, 27% der kompletten Weizenversorgung der Welt haben.
Aber allerdings sind Kanada und USA schon nochmal ein extremes Stück weiter entfernt und deswegen ist das dann, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Import für afrikanische Länder aus Amerika und Kanada, da das logistisch schon nochmal ein Stück schwieriger ist.
Stimmt, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube, dann würde in der Hinsicht den afrikanischen Ländern gar nicht so viel übrig bleiben, weil anderes Land, was auch noch viel produziert, wäre, glaube ich, Australien, aber das ist auch viel zu weit weg. Also an sich Russland und die Ukraine sind da schon die nächsten und die größten Produzenten oder halt die EU, aber das wird echt ein schwieriges Stück.
Denke dann ja eigentlich, dass das Sinnvollste eigentlich wäre, dass man quasi diese Se Hilfe zur Selbsthilfe verwenden könnte, dass halt die afrikanischen Länder selber ihre eigene Landwirtschaft aufbauen. Auch wenn das natürlich schwierig ist mit dem Boden, der vielleicht nicht ganz so fruchtbar und nicht so perfekt ist für den Getreideanbau, aber dass man da zumindest andere Sachen anbauen könnte und das auch mit der Hilfe von europäischen Ländern, dass sie da vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und den afrikanischen Ländern da so ein bisschen unter die Arme greifen, sage ich mal.
Und was genau stellst du dir da vor? Also was fehlt jetzt Afrika zurzeit, was sie jetzt nicht haben und was die europäischen Länder hätten und den afrikanischen Ländern geben könnten?
Also vor allem so Sachen wie Saatgut, aber auch vor allem Know-how, die viele wissen ja gar nicht, haben gar nicht diese Bildung, um zu wissen, wie sie ihre Felder bedienen müssen. Das ist ja in Europa viel weiter verbreitet und in Europa gibt es ausgebildete Landwirte, die das wirklich studiert haben, was natürlich in Afrika nicht so weit verbreitet ist und auch gar nicht so einfach ist zu erlangen, da ja, wie wir alle wissen, Bildung nicht unbedingt so einfach zu bekommen ist in Afrika, wie es in Europa der Fall ist.
Ja, da hast du natürlich recht, einfach weg von dieser Subsistenzwirtschaft, von dieser Kultur, die da schon seit Jahrtausenden haben und einfach versuchen halt, das Überleben ist einfach wichtiger, dass man das da einfach sichern kann. So, und das war's jetzt mit unserem Podcast. Wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal bei Herrn Heitland für seine ganzen Informationen und dafür, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet aus unserem Podcast. Wir behalten das ganze Geschehen natürlich genauestens im Blick und informieren euch, sobald es etwas Neues gibt.
Bis dahin bleibt gesund und munter und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir euch über ein neues Thema informieren und aufklären.
Eine super schöne Woche wünschen euch Matthieu Henning und
Henning Hannemann.